SWR 2 Leben.
Wir treffen uns im Nebenzimmer eines kleinen Gasthofs im badischen Oberkirch. Und anfangs ist es wie immer. Wir begrüßen einander, freuen uns übers Wiedersehen und stellen insgeheim fest, dass alle wieder ein Stück älter geworden sind, die Falten zugenommen haben, die Haare dünner und weniger geworden sind. Und nach Smalltalk und wie geht's dir? Kommt schnell das, weißt du noch? Wir beamen uns zurück in die 70er, als wir Abi gemacht haben. Und plötzlich sehen wir hinter unseren gealterten Gesichtern die Jungen von damals durchscheinen. Und dann wechseln Erich und Sophie das Thema.
Also was mich tatsächlich beschäftigt, dass so der Gedanke nach vorne ein bisschen schwieriger wird. Ne? Wenn ich jetzt denke, so, wie geht es mir in 10 Jahren? Ne? Das ist eigentlich das, was mir immer einfällt. Im Moment bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich merke, dass es da und dort ein bisschen zwickt. Und dass ich neulich mal wieder dann das Bierglas an die Spülmaschine wieder in den Schrank gestellt habe. Kommt selten vor, aber gibt so gewisse Hinweise auf das, was noch so kommen könnte.
Die Zeit nach vorne, die wird immer kürzer. Und dieses Gefühl, das hatte man mit 40 oder auch mit 50, hatte ich das nicht. Ja, man geht davon aus, vielleicht werde ich 80 oder vielleicht habe ich auch noch ein bisschen mehr. Aber dieses Gefühl, dass eigentlich der größte Teil deines Lebens schon hinter dir liegt, das war mir eigentlich noch bis für 6, 7 Jahre war mir das eigentlich gar nicht so präsent. Aber jetzt ist es richtig präsent. Ich kann mich noch gut erinnern, was ich jetzt total deprimierend für mich finde. Ich breche jetzt dadurch nicht zusammen, aber als ich so 50 war oder Anfang 50 oder vielleicht auch noch Mitte 50, wenn mich da jemand gefragt hat, wie alt ich bin und ich habe mein Alter gesagt, dann kam, was? Schon, hab dich aber jünger geschätzt. Wenn ich heute jemandem mein Alter sage, schweige sie alle. Ja, das sind so die kleinen Unterschiede, die nur ich jetzt registriere, die ich jetzt dann merke. Ja, okay, jetzt siehst du halt so alt aus, wie du bist.
In unseren 30ern und 40ern drehten sich die Klassentreffen ums Vorwärtskommen im Leben. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Was macht die Karriere? Rente und Ruhestand waren Lichtjahre entfernt. Jetzt ist es soweit, aber diese Begriffe sind uns nach wie vor fremd, denn wir, die Spät-68er, haben damals die Überzeugung verinnerlicht, unsere Generation bleibt für immer jung.
Als ich 20, auch 30 war, da war das alles ein bisschen anders. Also ich hatte das unbedingte Gefühl, ich werde ewig leben, ne? Und die Alten, das sind immer die anderen.
Bei mir war es der Zeitraum zwischen 20 und 30 mit dieser Leichtigkeit und was schert mich, wie nennt man das, morgen? Ich hab ja noch nicht mal ein echtes Gestern. Ja? Und das schaffte bei mir auch diese gewisse Leichtigkeit und das Gefühl zu dem Zeitpunkt, meinem Erfolg steht überhaupt nichts im Weg.
Ja, das Freiheitsgefühl war groß und das Stressempfinden, wenn ich jetzt heute Leute in diesem Alter mitkriege, da haben wir es gut gehabt sozusagen, verhältnismäßig unbelastet und Aufbruchstimmung und positiv und viele neue Freiheiten, ja, also richtig gut. Aber ich glaube, wir verklären das sicherlich ein bisschen, aber schön war es, ja.
100%, da gibt es nichts zu meckern.
Aber... Also ich habe auch als Belastung empfunden, so dieses Erbe der 68er, was mit hohen Erwartungen an die Folgegeneration weitergegeben wurde, was wir aber in der Form gar nicht so gelebt haben und mit dem wir intellektuell einfach gar nicht umgehen konnten. Wir haben so ein Stück weit zum Beispiel über die Musik diesen Geist mitbekommen, aber den intellektuellen Hintergrund nicht. Und irgendwie fehlte mir dann was, habe ich dann irgendwann gedacht, was fängst du jetzt damit an? Bist du jetzt ein bisschen ein oberflächlicher Typ und die anderen haben gekämpft und du hörst jetzt nur noch die Musik, aber dir fehlt sozusagen die Protestkultur, die dazu auch gehört, die fehlt mir. Ja.
Also ich war durchaus auch gesellschaftlich und politisch engagiert als Student, ganz klar. Habe mich damit vielem auseinandergesetzt, habe mich für vieles eingesetzt, hat auch viele Auseinandersetzungen dann, zum Beispiel an der Hochschule. Also da habe ich, glaube ich, nichts verpasst, da habe ich vieles gemacht und da profitiere ich heute noch von, weil das war gut, so engagiert zu sein.
Ich habe einfach die Freiheit, die das mit sich gebracht hat, sehr gerne genutzt, ohne zu begreifen, wie unfrei meine Eltern noch waren. Ich brauchte ja gar nicht protestieren, die haben ja alles in den Schoß gelegt, was nett war, ne? Ich wollte einfach nur total leben und frei sein und rumtoben. Und Das ist für mich ein Unterschied zu heute. Ich sehe die jungen Menschen heute viel ernster und viel auch hilfloser, eben weil sie so viele Möglichkeiten haben, dass sie gar nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen und ständig unter Druck sind, Druck, Druck, Druck. Nur ja, alles richtig zu machen und nur ja, das Richtige zu wählen. Und ich glaube, die sind, wie wir damals auch, zu jung dafür, diese Möglichkeiten richtig einzuschätzen und zu nutzen. Also im Grunde müsste man so alt sein wie wir und dann anfangen. Und dann hätte man was davon.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt.
Wir hatten zwar diese tolle Freiheit, aber unsere Eltern, wie die uns erzogen haben, das waren die Kriegskinder. Und die haben uns auf eine Art und Weise erzogen, super streng. Also von diesem heutigen Verständnis keine Spur. Du hast zu parieren, sonst setzt was und solche Sachen hat es alles gegeben.
Und die Eltern haben sich dann auch noch mit der Autorität verbündet und nicht mit den Kindern.
Genau, das ist der Unterschied zu heute, der mir massiv auffällt. Ich habe Freundinnen, jüngere Freundinnen mit Kindern, die mit denen wirklich sowas von anders umgehen, dass es mir richtig, also das ist eine Mischung aus Glücksgefühl und Bedauern, dass ich sowas nicht erleben durfte, weil das so nachhaltig das Leben beeinträchtigt, wenn du als Kind nicht ernst genommen wirst.
Ja, oder von deinen Lehrern verprügelt wirst und deine Eltern gehen nicht in die Schule und jetzt mal übertragenen Sinne hauen dem Lehrer einen in die Fresse. Ja. Das haben meine Eltern nicht gemacht. Und die Kapläne in der katholischen Kirche haben uns verprügelt. Und die Eltern haben die Kapläne auch nicht angerührt. Und daraus hat sich bei mir ebenso dieses Duldsamkeitsphänomen herausgebildet. Ja. Erdulden müssen.
Was ich auch gelernt habe, wenn du nicht parierst, kriegst du keine Zuwendung. Dann vermitteln wir dir, nicht bewusst, aber ne, dann vermitteln wir dir Schuldgefühle und dann haben wir dich nicht mehr lieb. Also die Botschaft ist, du bist nicht so okay, wie du bist, sondern nur, wenn du Bedingungen erfüllst. Und das haben wir natürlich mit uns rumgeschleppt, auch durch diese tolle Zeit. Da haben wir es nicht so gemerkt, aber das kommt ja dann erst hinterher hoch. Und insofern haben es die heute besser, glaube ich. Auf die wird mehr eingegangen. Kindererziehung ist was ganz anderes als früher. Also da hat es schon einen Gegensatz gegeben. Auf der einen Seite diese Freiheit und wir konnten alles machen, aber wir haben doch ein Paket mit uns mitgeschleppt aus unserer Erziehung.
Es ist das erste Mal, dass wir beim Klassentreffen über einschneidende, sehr persönliche Lebenserfahrungen reden. Und die gehen teilweise ganz schön unter die Haut. Bei manchen kommt zum Vorschein, was schon erwähnt wurde, die Diskrepanz zwischen der äußerlichen Freiheit der 70er Jahre und der inneren Prägung durch eine Kindheit in den autoritären 50er und 60er Jahren. Sophie zum Beispiel wird als Kind in eine christliche Gemeinschaft gesteckt. Eine prägende Erfahrung, die sie mir erst erzählt, als wir nach dem Klassentreffen nochmal videotelefonieren.
Da gab es eine Schwester, die eben die Kinderstunde hielt von der Gemeinschaft aus, wobei ich dazu sagen muss, die Gemeinschaft ist nicht das Problem, das ist auch keine Sekte, die achte ich heute noch sehr, aber diese Person war halt im Prinzip ein Missgriff. Sobald die Mädchen in die Pubertät kamen und sich dann natürlich auch für das andere Geschlecht interessiert haben, was ganz normal ist, ist es total unterdrückt worden. Es war alles Sünde. Ich kann ein Beispiel sagen, das werde ich nie vergessen. Es war, wie alt war ich da, 16, 17, da war es total modern, ein T-Shirt anzuhaben unten drunter und oben drüber eine Bluse und die Bluse ein bisschen aufgeknöpft nach unten, ja. Und so ging ich da in diese Gemeinschaft, Samstagabend war das immer, und hatte nur zwei Knöpfe oben offen. Also überhaupt, man hat überhaupt nichts gesehen, es war ein T-Shirt unten drunter, ja. Und ich werde diesen Blick nie vergessen, diesen Blick der Verachtung, wie sündig ich bin. Ich kam mir total schlecht vor, ich kam mir sündig vor und nicht gläubig genug, wie auch immer, alles kam da zusammen. Und dieses jahrelange immer mit einem schlechten Gewissen zu leben, ja, umdenken zu lernen, das hat viele, viele Jahre gebraucht.
Die Jugend von Johannes wird davon beeinflusst, dass sein Bruder zu Hause mehr im Fokus der Aufmerksamkeit steht als er.
Also ein bisschen außerhalb der Aufmerksamkeit der Eltern, der elterlichen Erziehung zu sein, heißt auch seine eigenen Dinge regeln zu müssen. Und so habe ich mich relativ früh darum gekümmert, wie das eigentlich jetzt mit Wehrpflicht aussieht. Habe mich schlau gemacht und habe dann tatsächlich auch noch vor der Einberufung oder vor der Musterung meinen Antrag auf Wehrdienstverweigerung gestellt.
Der springende Punkt an dieser Geschichte: Johannes ist der Sohn einer Offizierstochter. Da hat die Familie entsprechende Erwartungen an ihn. Er ist zwar überzeugt, dass der Dienst am Land etwas Wertvolles ist, aber er rebelliert gegen die Erwartungen seiner Familie und lehnt, wie so viele damals, den Dienst an der Waffe ab.
Unabhängig davon, dass ich davon träumte, nach dem Studium meinen Dienst am Land in Form von Entwicklungshilfe abzuliefern, war zunächst mal der Vorteil, dass ich schnell ins Studium kam und das dann auch zügig beenden konnte. Wie gesagt, ich dachte, ich bin mehr wert dann als ausgebildeter Stadtplaner und gehe nach Afrika, als wie mein Bruder den Wehrdienst abzuleisten. Es erschien mir komplett sinnlos. Und was man dort eben lernte, es ging damals auch gegen meine Vorstellung, dass man ausgebildet wird an der Waffe. Es war einfach alles für mich völlig unvorstellbar.
Der Preis für diese Haltung? Eine Zeit lang war Johannes wegen der Wehrdienstverweigerung persona non grata in der Familie. Ähnliches hat auch Karin erlebt, die aus der autoritären Enge des Elternhauses quasi gewaltsam ausbricht, indem sie mit 17 einfach abhaut. Danach ewige Disharmonie mit den Eltern, traumatisierte Kriegskinder, denen die 68er-Bewegung fremd bleibt und die aufgrund ihrer eigenen Geschichte nicht in der Lage sind, über Beziehungsprobleme zu sprechen.
Ich hatte ein ziemlich wildes junges Leben. Die Pille war neu, es war alles ganz frei. Und damals hat es noch geheißen, man muss unbedingt Pillenpause machen. Das sei ganz wichtig für die Gesundheit. Also habe ich Pillenpause gemacht und 3 Tage später war ich schwanger. Ja, das war eine Katastrophe. Ich war Studentin, ich war mit meinen Eltern verkracht. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hin will.
Sie sei innerlich zerrissen gewesen, sagt Karin. Einerseits hatte sie Angst, die Zuneigung der Eltern zu verlieren, rebellierte aber zugleich, wie viele ihrer Generation, gegen Autorität und Konvention.
Und dann habe ich das erste Mal von mehreren Malen in meinem Leben erfahren, dass wenn ich in so eine existenzielle Situation komme, dann schaltet mein Hirn sich aus und irgendwas in mir drin übernimmt die Führung. Ich habe natürlich gedacht, Gott, was mache ich jetzt? Aber ich bin dann meiner inneren Führung gefolgt.
Die damals geltende Indikationsregelung erlaubte unter bestimmten Voraussetzungen die Abtreibung bis zur 12. Woche. Viele Jahre wird sich Karin mit ihrer Entscheidung auseinandersetzen, nachhaltig beeinflusst von der Diskrepanz zwischen autoritärer Erziehung und den Botschaften der 68er-Bewegung.
Ich habe es immer wieder hinterfragt seitdem. War das die richtige Entscheidung? Hätte ich das Kind kriegen sollen oder nicht? Und so wie sich es im Nachhinein rausgestellt hat, immer, wenn ich dieser inneren Führung vertraut habe, war es immer die richtige Entscheidung. Also trotz all diesem Schlamassel, den das bedeutet hat, bereue ich nicht, dass ich dieses Kind nicht gekriegt habe. Es war eine echt heftige Geschichte, aber unterm Strich hat sie mich mit mir verbunden und hat mir gezeigt, ich kann auf mich vertrauen.
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich von meinen Eltern wahnsinnig viel Einengungen erlebt habe. Ja, meine Mutter hätte gern gehabt, dass ich Pfarrer werde wahrscheinlich und sollte ich immer in die Kirche gehen. Und als Jugendlicher habe ich das natürlich nicht mehr gemacht, dann bin ich einfach woanders hin. Und ja, das war auch nicht schlimm. Und ja, ich habe mir viele Freiheiten genommen und habe mir die nicht erfragt. Mein Vater war da auch sehr offen und hat so praktisch eine Haltung gehabt. In entscheidenden Situationen hat er immer noch gesagt, mach du dein Ding.
So ein Satz gibt Selbstvertrauen. Wenn Erich Entscheidungen treffen muss, hält er sich an das, was für ihn richtig und wichtig ist, was seine Gefühle ihm sagen. Die hat er mal ganz praktisch geprüft, als es um eine berufliche Veränderung ging.
Die Stelle war wahnsinnig attraktiv, aber sie wäre mit einem Ortswechsel verbunden gewesen und dadurch auch mit einer doch größeren Distanz von gut 3 Stunden zu meinen Kindern. Im Prinzip hatte ich so gut wie zugesagt, aber halt noch nicht so ganz endgültig. Und dann bin ich 3-4 Mal diese Strecke hin und her gefahren, einfach um ein Feeling zu kriegen, wie das so ist mit dieser Distanz. Und dann war klar, ich mache das nicht. Da war mir also die Nähe zu den Kindern und so, das habe ich dann gemerkt, auch wenn die Stelle wahnsinnig attraktiv ist, das ist mir wichtiger. Ja. Und dann war diese Entscheidung gefallen und die war auch wichtig und richtig, das kann ich im Nachhinein auch nur so sagen.
Und wie schauen wir Spät-68er auf das, was noch kommt? Die Zukunft, früher Synonym für Ewigkeit, für alles ist möglich. Jetzt ist es genau umgekehrt. Die einen ängstigt das, die anderen leben lieber im Heute und ein bisschen auch im Gestern, als nach dem Morgen zu fragen.
Mir geht's super gut, also ich bin da so positiv nach wie vor und Ich finde auch solche Einladungen jetzt hier zum Klassentreffen, das ist so eine tolle Geschichte, weil ich kann dann mir auch die ganzen Bilder abrufen von früher und so weiter. Und das ist für mich dann schon im Vorfeld richtig schön. Habe heute auf der Fahrt hierher die 80er-Hits gehört und so. Und super, super schön. Das ist einfach so ein Erlebnis. Und also natürlich denkt man immer drüber nach, vielleicht noch 15, 20, vielleicht auch 25 Jahre. Habe dann schöne Tage mit dem oder mit jenem oder weiß ich was. Das Leben ist eigentlich für mich sehr, sehr positiv.
Und ich sag euch, ich finde das Altern eine fucking Zumutung. Ja. In verschiedenster Hinsicht. Und ich altere, ich gucke in den Spiegel, ich bin weniger attraktiv, guckt mir keiner mehr hinterher, ich bin allein. Ja, ich merke, ich werde keinen mehr kriegen, weil ich habe Ansprüche, die ich nicht bereit bin aufzugeben. Also es wird nicht mehr besser.
Also ich habe eine tierische Angst davor.
Ja, nee, also so
nicht konkret mehr selbst für mich sorgen zu können.
Und das geht vielen von uns so. Die Vorstellung, hilflos zu sein, sich nicht mehr selbst waschen und anziehen zu können, womöglich krank an Schläuchen zu hängen, ist beängstigend. Aber es ist nicht mehr als eine Vorstellung, bevor man es tatsächlich erlebt. Die 94-jährige Mutter von Johannes hat eine Patientenverfügung aufgesetzt und ihm klipp und klar zu verstehen gegeben:
Also Schläuche und so ein Quatsch käme für sie überhaupt nicht in Frage, das wäre unwürdig und das könnte sie sich gar nicht vorstellen.
Und dann bekommt der Sohn eine schlimme Diagnose und erlebt selbst, wie es ist, an Schläuchen zu hängen.
Ich konnte ja aufgrund der Eingriffe nichts essen und nichts trinken. Ich hatte eine Magensonde, ich hatte einen Venenport. Ich hing quasi nur an Schläuchen. Und wäre das nicht möglich gewesen, wäre ich halt verdurstet und verhungert. Also von daher, Schläuche sind erstmal nichts Schlimmes, sondern sie stellen die Lebensfunktion sicher und heißt nicht, man vegetiert vor sich hin, sondern man startet in einen Heilungsprozess, der auch gut ausgehen kann, wie man es in meinem Beispiel sieht. Und das war so eine Art Versuch meiner Mutter eben zu sagen, dass meine Entscheidung, ob sie jetzt künstlich ernährt wird oder so, eine Fallentscheidung ist und nicht pauschal heißen kann, das ist unwürdig, sehe ich einfach so nicht.
Die meisten von uns sind oder waren verheiratet, haben Kinder und sogar Enkel. Manche sind geschieden oder schon verwitwet. Die Work-Life-Balance ist für uns auch jetzt im Unruhestand noch ein Thema. Rumhängen und nichts tun will kaum jemand. Die eine verlängert ihren Arbeitsvertrag, der andere unterstützt seine erwachsenen Kinder und kümmert sich um die Enkel. Oder man ist noch auf der Suche nach erfüllender Beschäftigung, will es noch mal wissen und lernt dabei neue, altersbedingte Schwierigkeiten kennen.
Bei einem Urlaub in der Rhön, den haben wir in einem Ferienhaus am Waldrand verbracht und am gegenüberliegenden Grundstück waren ein paar Jungs am Machen und fummelten da im Garten rum. Und wir hatten vorher beim Frühstück uns die Wunschlebenssituation der Zukunft gegenseitig erzählt, Conny und ich. Und da kam unter anderem ein Haus am See vor oder ein Haus am Meer etc. Und wie eine Bestellung ans Universum, wir gehen runter, vor die Tür sehen die zwei Männer und fragen, was macht ihr denn da? Ja, wir richten das Grundstück, wir verkaufen das Haus. Dieses Waldgrundstück mit einem kleinen Ferienhaus drauf. Und da gucken wir uns an und denken, das war jetzt die Botschaft vom Himmel. Und dann haben wir bei der Bank uns schlau gemacht und da musste ich eben feststellen, dass ich in meinem Alter keinen Kredit mehr bekomme. Ja? Liegt ja auch nahe, wie viel Lebenszeit habe ich aus der Sicht der Bank, um diesen Kredit bedienen zu können. Das war so der erste Tiefschlag. Du bist zu alt für einen Kredit, kannst ja also bestimmte Wünsche einfach dann nicht mehr erfüllen. Punkt.
Du bist zu alt. Das erste Mal diesen Satz zu denken, das haut rein. Denn so, wie wir es früher von Oma und Opa gehört haben und nicht verstanden haben, geht's uns jetzt selber. Wir fühlen uns überhaupt nicht alt.
Ich habe im letzten Jahr einen Bericht geschrieben nach einem sehr umfangreichen Beteiligungsprozess zu verschiedenen Themenfeldern, die die Leute beschäftigt haben, unter anderem Älterwerden in der Ortschaft. Und ich habe die Leute befragt, ich habe die Veranstaltung gemanagt und die ganzen Themenfelder. Aber glaubt ihr, dass ich bis zum Ende dieser Berichterstattung nicht im geringsten das Gefühl hatte, dass ich zu dieser Gruppe gehöre? Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, auch während der Veranstaltung, dass ich was mit dieser Gruppe älter werden in der Ortschaft zu tun hätte. 0,0.
Aber ich will da jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen, was du eben so schön beschrieben hast, dich zu dieser Gruppe, über die du gerade sprichst, überhaupt nicht zugehörig zu fühlen. Das sind die Vorläufer des sogenannten Johannes-Hester-Syndroms. Ja, das könnte noch schlimmer werden, also pass mal ein bisschen auf. Ne?
Ja, ich habe das ja, ja zu Hause mit meiner Mutter, ja. Die redet ja auch immer von den alten Menschen um sie herum. Die alten Menschen sind 15 Jahre jünger als sie. Ja?
Aber diese Überzeugung kann doch extrem hilfreich sein, offenbar. Ne? Ruhestand, dieser Begriff, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Oder man hört dann so reden von einem wohlverdienten Ruhestand. Dann denke ich, was soll denn dieser Quatsch? Und dann sage ich zu den Leuten, wohlverdient hätte ich vielleicht eine Gehaltserhöhung, aber Ruhestand muss ich mir den verdienen, was soll das? Ne? Ich habe neulich für meine eigene berufliche Nachfolge einen Podcast erstellt mit meinen Leuten und da sollte ich jetzt über meinen Ruhestand sprechen. Da habe ich gesagt, ich spreche nicht über meinen Ruhestand, es gibt auch keinen Ruhestand, ich mache ein paar andere Dinge und dann, ja, was machen Sie dann? Da habe ich gesagt, ich gehe in eine neue Balance. Ja, und das hat die Interviewerin dann sehr beeindruckt, mich ehrlich gesagt auch. Das ist so genau der Punkt und damit lebt es sich ganz anders, als in den Ruhestand zu gehen.
Also wir sind nicht im Ruhestand, sondern wir kommen in eine neue Balance. Das passt auch deshalb gut, weil ich festgestellt habe in meinem Leben, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Also anfangs denkst du, als nächstes kommt das, dann kommt das, dann kommt das und dann bin ich im Zenit und dann bleibt es da stehen. Das war so meine Vorstellung, so mein Gefühl. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es mal wieder bergab geht oder dass das Leben tatsächlich einfach weitergeht, über mich hinweg sozusagen. Auch wenn ich da bin, wo ich hin will, ja, das Leben überholt mich und es geht trotzdem weiter. Es geht einfach weiter. Und wenn man das jetzt anders betrachtet, wenn man sagt, es ist kein Ruhestand, ist es ja auch nicht, wir sind ja alle wahnsinnig beschäftigt, sondern eine neue Balance. Erstens mal passt es und zweitens fühlt sich das toll an. Das zeigt, welche Macht Begriffe haben. Also der Begriff neue Balance gefällt mir für unser Lebensalter ganz außerordentlich gut.